Aktuelles aus der Wirtschaft mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, es gibt da so eine ganz interessante Geschichte, wenn Journalisten oder Talkshow-Moderatoren irgendwelche Prominenten zu Gast haben, dann duzen sie diese Leute gerne. Das schafft eine gewisse Nähe. Wenn ich meinen heutigen Gast duze, dann muss ich sagen, also alles andere wäre verlogen ohne Ende. Wir kennen uns, wir haben es eben mal nachgerechnet, seit 46 Jahren. Wir haben, wie man so im Westerwald sagt, Backe an Backe, also Gesäß an Gesäß, in der 6. A der ersten Klasse Latein im staatlichen Gymnasium in Montabaur gesessen. Nur wissen Sie aber immer noch nicht, von wem ich eigentlich rede. Also ich habe hier jetzt Herrschaftswissen. Ich rede von einem Mann, der als Rechtsanwalt arbeitet, den also ganz viele Mandanten oder juristische Kollegen kennen. Ich rede von einem Mann, der in Mieterkreisen relativ bekannt ist, weil er auch für den Rheinland-Pfälzischen Mieterbund, Rheinland-Pfälzischer Mieterbund arbeitet, zumindest als freier Anwalt. Er ist relativ bekannt aufgrund seiner Haarpracht, die ist nicht vorhanden. Und er ist richtig bekannt geworden durch die RTL-Serie, nun korrigier mich, ich sag garantiert wieder was Falsches, Nachbarschaftsstreit, richtig?
Genau richtig, genau so ist es.
Falls Sie immer noch nicht wissen, wie der Mann heißt, Franz Obst.
Franz Obst, ja. Ich bin Franz Obst, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Strafrecht und Landesvorsitzender des Deutschen Mieterbundes Rheinland-Pfalz.
Damit ist deine Vorstellung jetzt ein bisschen länger als zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich kann mich gut daran erinnern, wir mussten uns ja damals vorstellen und jeder hat dann gesagt, wie er heißt und woher er stammt. Und dann sagt der Franz ganz trocken, ich bin der Franz Obst aus der Biergasse. Das war kein Gag, das hieß wirklich so.
Ja, so hieß oder heißt noch die Straße, wo ich damals gewohnt habe. Das Haus selbst, in dem ich auch aufgewachsen bin, existiert heute bedauerlicherweise nicht mehr, denn es musste einem neuen Einkaufszentrum weichen, aber die Straße gibt es immer noch. Und die Besonderheit an dieser Straße ist, dass die Häuser, die da heute noch stehen, auf der linken Seite der Straße, wenn man also von der Hospitalstraße reingeht, dass die alle nur halb sind, weil die nämlich zur anderen Hälfte an die Stadtmauer angebunden sind.
Richtig, das habe ich damals auch mal gelernt, aber ich kann mich daran erinnern, ich war ja in einem dieser, also in diesem Haus, wo du damals gewohnt hast, auch drin und ich fand das völlig toll, ich meine, dass man diesen Teil da abgerissen hat, auf der anderen Seite wird man ja heute nie mehr tun, die sind ja heute alle, die ärgern sich kaputt, dass sie da so ein dämliches, modernes Gebäude hingestellt haben, das hätten wir ja auch anders machen können.
Ja, ganz sicher. Also ich sag mal, die Gegend hat aus meiner Sicht darunter schon so ein bisschen gelitten. Denn ich sag mal, das war halt früher schön, da war halt auch eine Grünfläche. Und wir hatten dann noch zwei Bauern in unmittelbarer Nachbarschaft, einen zur Rechten, einen zur Linken, wo man also dann auch sonntags morgens schon mal geweckt worden ist von den Kühen, die dann gemeint haben, sie bräuchten jetzt doch so langsam mal Futter, dann wurde es schon mal ein bisschen lauter. Oder nebendran die jungen Bullen, die dann sich gegenseitig bestiegen haben, um mal zu üben, wie es geht. Und die haben dann auch mit entsprechender Geräuschkulisse einhergehend dann da rumgebrüllt. Und gemeint, sie müssen doch jetzt mal kundtun, dass es auch noch gibt.
Liebe Hörer, genau das ist das, warum ich der Meinung bin, dass der Franz im Fernsehen so einen Erfolg hat. Ich habe eine der Folgen gesehen. Ich gebe zu, ich gucke nicht so wahnsinnig viel Fernsehen, weil wenn man den ganzen Tag Medien macht, dann nicht. Ich gucke Dokus, aber ansonsten nicht so wahnsinnig viel. Aber war eine Geschichte, wo eine ältere Dame, die über einem Restaurant oder einer Gaststätte wohnte, dir dann erzählt hat, dass sie die Tür aufmacht da am ersten Stock und da stehen da so zwei und tun was miteinander. Jeder andere hat gesagt, ja, hatten die da was und du hast da so trocken auf den Punkt gebracht. Ich glaube, du hast gesagt, haben die es tatsächlich miteinander getrieben?
Ja, genau. Genau so war es. Also an den Fall kann ich mich noch gut erinnern. Das war eine Geschichte aus Saarbrücken mit der Milkbar. Also unten so eine Bar mit vielen jungen Leuten, wo dann auch schon mal ein bisschen lauter herging. Und oben drüber wohnte diese ältere, auch etwas vornehme Dame, die sich halt durch diese Geräuschkulisse und nicht nur durch die Geräuschkulisse erheblich gestört fühlte. Denn zu ihrer Wohnung ging es also unmittelbar oder geht es unmittelbar neben der Gaststätte da hoch und offenbar hat dieses junge Pärchen kein anderes ruhiges Fleckchen gefunden. Jedenfalls haben die sich dann da verlustiert und die gute Frau, die macht dann die Tür auf, weil sie Geräusche gehört hat. Da fallen die beiden ihr fast untenrum relativ unbekleidet fast in die Wohnung rein.
Das sind natürlich genau die Sachen, die man so gerne mitkriegt. Ich meine, wir haben ja alle so ein bisschen eine voyeuristische Ader. Die einen geben das offen zu und sagen, yo, könnte ich mich beömmeln und wegschmeißen. Die anderen sagen, nein, würde ich nie. Das sind dann so die Leute, die mir oft auffallen. Ich bin ja viel mit Testfahrzeugen unterwegs und teilweise teilweise halt eben auch relativ teuren. Und da gibt es Leute, die sagen, Mensch, klasse Auto. Und dann habe ich so Leute, speziell Frauen, die gehen dann vorbei und ich sehe dann, der Kopf bewegt sich nicht, aber die Augen fallen fast raus beim Vorbeigehen. Also die wollen es einfach nicht zugeben. Aber bevor wir vielleicht diese Serie oder diese Senderei ein bisschen intensiver beleuchten, es ist ja so, wir haben eben gerade, oder ich habe eben gerade erzählt, im Prinzip kennen wir uns 46 Jahre, sind uns dann aber irgendwie,
ein bisschen irgendwann. Also ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern, da warst du dann von der Schule, ich glaube, du bist mit der mittleren Reife, oder hast ja die Schule gewechselt, ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls war ich dann völlig beeindruckt, als du mit einem Opel GT angekommen bist. Das waren die Zeiten, als du schon für RTL dann Radio gemacht hast und da, glaube ich, auch ganz gut nebenbei verdient hast. Und ich bin dann noch mit meinem Schulranzen da rumgelaufen, weil ich noch die Schulbank an der Penne gedrückt habe. Da habe ich gedacht, Mensch, der Kerl, der hat das aber richtig gut. Ne? So ein richtig heißer Schlitten vorne mit den Schlafaugen. Also das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ja gut, und dann haben wir uns in der Tat lange Zeit nicht gesehen. Ja gut, ich bin dann irgendwann ins Studium, habe dann in Bonn Jura studiert. Und weil das Jurastudium wirklich so grausam trocken war, dass es also mich überhaupt nicht mehr gereizt hat, habe ich dann mal eine kurze Zeit unterbrochen und habe dann 3 Semester klassische Archäologie studiert. Das ist mir deshalb etwas leichter gefallen, weil ich ja, wie du weißt, gemeinsam mit dir auch Latein gelernt habe und hatte 9 Jahre Latein, also großes Latinum, wie damals sogar noch im Abiturzeugnis vermerkt worden ist. Zudem hatte ich dann auch noch Altgriechisch, also habe dann auch noch Graecum gehabt. Und dadurch ist mir der Einstieg in dieses Archäologiestudium etwas leichter gefallen. War dann auch, habe natürlich immer auch während dem Studium nebenher gearbeitet, war dann eine Zeit lang oftmals als Reiseleiter in Rom für ein Reiseunternehmen. Später, das war natürlich im Wesentlichen eine brotlose Kunst, sag ich mal. Da hast du halt gerade ein bisschen Taschengeld gehabt, dass du halt dir deinen Kaffee und Cappuccino auf der Piazza Navona leisten konntest in Rom. Aber mehr war da auch nicht zu holen. Und dann habe ich halt später gedacht, also irgendwie, denn ich musste halt auch meine finanziellen Mittel etwas aufbessern, weil der Vater früh gestorben war und dann musste halt irgendwie gucken, wie du über die Runden kamst. Und dann habe ich angefangen, in Bonn den Taxischein zu machen. Und dann fragte mich dann bei der Ortskenntnisprüfung der Mensch da vom Stadthaus, sagt er, sagen Sie mal, wollen Sie eigentlich unbedingt Taxi fahren? Also sag ich, wenn sich vermeiden lässt, nicht. Ne? Und dann sagt er, ja, dann gehen Sie doch mal zur Interrent in Bonn, die suchen immer Chauffeurfahrer für Staatsbesuche. Und dann habe ich gedacht, wunderbar, machst du. Und die waren natürlich, die haben immer Studenten gesucht, weil die auch ein paar Brocken Englisch können. Und wenn du halt Staatsbesuche fährst, kommt es häufiger vor, dass du mit fremdsprachigen Leuten zu tun hast, die aber alle Englisch können. Und dann bin ich halt zur Interrent und bin von da an regelmäßig Staatsbesuche gefahren. Ob das jetzt Weltwirtschaftsgipfel gewesen ist, deutsch-französische Konsultationen, war doch immer, das war halt schon ein schönes Gefühl. Ne? Da hat es als junger Kerl, der sich sonst nichts leisten konnte, immer ein dickes Auto unterm Hintern, bis immer auf das Rollfeld gefahren, dann den roten Teppich, wie man das aus diesen schönen Filmen kennt. Und das war dann schon beeindruckend. Und wenn du mal außer Haus warst, also außerhalb von Bonn, hast du immer in den ersten Hotels übernachtet. Ich werde nie vergessen, als ich mal 3 Wochen lang Saudis gefahren habe und 3 Wochen bei Vollpension im Steigenberger in Aachen gewohnt habe. Also das war insgesamt, war das eine reizvolle Geschichte, die allerdings, weil halt die Staatsbesuche immer während des laufenden Semesters stattfanden, auch nicht dazu geeignet, die Studienzeit abzukürzen. Aber andererseits war ich natürlich auf das Geld angewiesen. Naja, und dann kam dann irgendwann das erfolgreiche Ablegen des ersten Staatsexamens, dann die Referendarzeit, 2. Staatsexamen, ja, und dann habe ich dann 89 die Kanzlei aufgemacht. Ne?
Was ich hier mal einschieben will, bevor wir dann nochmal dazu kommen, ist, wir haben uns ja, und das muss ich, also es ist mir wirklich ein Anliegen, wir haben uns ja wiedergefunden, bevor du diese RTL-Geschichte gemacht hast, bevor wieder einer sagt, ach, schau mal, einer an, da hat er gemerkt, der Franz, ja. Der hat ja, wir hatten ja im Prinzip ein paar Monate vorher eigentlich uns über Stay Friends wiedergefunden, was ich total gut fand, und haben uns sofort zum Essen verabredet und haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal zusammen so ein bisschen juristische Themen im Radio machen, weil da habe ich natürlich auch eine Affinität zu, du hast völlig recht, ich bin dann damals mit der mittleren Reife weggegangen, habe dann was völlig Abstruses gemacht. Übrigens an meinen GT erinnere ich mich noch, aber nicht, dass du den noch gekannt hast. Das war wirklich ein schönes Auto, hatte nur eine Nacht. Diese Schlafaugen hat mir immer so rausgeklappt und das linke Schlafauge war nicht richtig fixiert und hat sich dann immer so halb überdreht.
Hat er so ein bisschen geblinzelt.
Ja, hat also immer ein bisschen schief gestanden. Ich habe ja dann, da kann man keinem erzählen, auf einem Gymnasium in Limburg für Ernährungswissenschaft mein Abitur gemacht. Ist aber ein Vollabitur gewesen. Und ja, witzigerweise, was habe ich gemacht? In Bonn Jura studiert. Reden wir aber jetzt nicht weiter drüber, weil ich mich ja dann letzten Endes doch direkt dem Medienbereich zugewandt habe und du auf dem Umweg, wobei aber wieder diese witzige Affinität ich mal bei RTL, du bei RTL, ist natürlich auch ulkig. Also das nur mal so als Einschub. Aber was natürlich interessant ist, ist so der Weg dahin. Also man sagt ja häufig, Leute mit in Anführungsstrichen gebrochenen Biografien, immer ein bisschen gebrochen ist das natürlich, vom Vater früh gestorben, nebenbei arbeiten müssen, dann hast du diese Archäologie-Geschichte gemacht. Das ist ja nicht das, was man heute so als stringent bezeichnen würde. Aber interessanterweise gehörst du zu den Typen, die trotz dieser Slalomfahrten, die ich ja auch gemacht habe, letzten Endes trotzdem eine Geschichte machst, die dir Spaß macht. Natürlich ist dein Haupterwerb die Juristerei. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber die Außenwirkung erzielst du natürlich über diese RTL-Serie. Und ich habe mal zu dir gesagt, Mensch, dir kann doch nichts Besseres passieren. Du heißt Obst. Du hast eine Glatze. Also zumindest wenig Haare, formulieren wir es mit wenig Haare. Damit hast du natürlich auch einen hohen Aufmerksamkeitswert. Dann hast du diese, noch so einen Rest unserer Westerwälder-Sprache. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr in unser Westerwälder-Dialekt abrutschen, damit die Bayern uns auch verstehen. Ja. Aber das ist natürlich, da hat man eine...
Weil die Bayern sich da weniger Mühe geben, ne?
Ja klar, aber wir wollen ja, dass die uns verstehen. So. Aber im Prinzip ist es ja tatsächlich so, dass du mit dieser Außenwirkung natürlich extrem auffällst. Du bist ja mittlerweile sogar unter die Autoren gegangen, bevor wir das vergessen.
Ja. Ich habe dann, nachdem im letzten Jahr die Drehzeit einfach rum war, nach 16 Folgen war da dann auch erstmal genug. Also wenn es weitergeht, muss man sehen. Und da habe ich halt mit einem Freund zusammen überlegt, da ich ja auch durch diese Mietergeschichten immer mit Nachbarschaft eigentlich zu tun habe. Und dann kam halt diese Sendung noch dazu. Eigentlich könnte man darüber mal was Humorvolles, Lustiges machen. Ne? Und so kam man dann auf die Idee, für Langenscheid in dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Nonsensreihe von Langenscheid, so ein Buch zu schreiben, Nachbar Deutsch, Deutsch Nachbar, Nachbarn sind ein Geschenk, Umtausch ausgeschlossen. Und das erzählt natürlich so ein bisschen lustige Geschichten, also wie, welches Verhalten man bei Nachbarn beobachten kann. Und gibt natürlich dann auch von mir eben Rechtstipps, wie bestimmte Dinge einzuordnen sind, wie das aussieht mit der Grillerei, wie das aussieht mit dem Rasenmähen und so weiter und so fort.
Wobei interessanterweise, zumindest habe ich so den Eindruck, nehmen dich da viele der Zuschauer gar nicht als Rechtsanwalt wahr, sondern in deiner Funktion als Mediator, weil eigentlich könnte man auch sagen, als Moderator, du versuchst ja da die Leute so ein bisschen zusammenzukriegen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Das ist wie im richtigen Leben, genau. Nicht? Also ich meine, das finde ich auch ganz gut, dass bei einer Geschichte hast du gesagt, jo, die wollten halt nicht, da kann ich auch nichts machen.
Genau so ist es. Also ich sag mal, das sind alles eben echte Fälle. Das sind keine gestellten Dinge. Und wenn ich dann zum Dreh fahre, dann weiß ich auch nie, was da rauskommt. Also da lasse ich mich mal selbst überraschen und muss dann eben sehen, ob mein Gehirnschmalz mir genügend Anreiz dafür bietet, mir vielleicht doch noch irgendwie so eine Sache einfallen zu lassen, irgendein Spielchen oder was auch immer, wo man dann wechselseitig den Leuten mal so ein bisschen die Augen öffnen kann über ihr Verhalten. Es ist in der Tat so, dass ich da als Rechtsanwalt nicht so sehr wahrgenommen werde. Ich habe sogar schon erlebt, dass die Leute dann geschrieben haben irgendwo oder getwittert oder wie auch immer, das ist ein guter Schauspieler. Ne? Also da war ich dann selbst überrascht. Und ich habe irgendwann im Urlaub, habe ich mal den Jörg Pilawa getroffen, der dann mit uns im selben Hotel Urlaub gemacht hat. Und dann kamen wir in Gespräch, mit zwei haben uns dann mal so anderthalb Stunden unterhalten. Und dann sagt er, ach, heißen Sie wirklich so? Ja, sag ich, ich bin mit dem Namen auf die Welt gekommen. Tut mir leid, ich heiße wirklich Franz Obst.
Wobei ich ja mal zu dir gesagt habe, das war zu einem Zeitpunkt, als du diese Fernsehgeschichte noch nicht gemacht hast, habe ich gesagt, eigentlich musst du dankbar sein für den Namen, weil es gab ja ganz lange Jahre, war es ja so, man durfte ja als Rechtsanwalt weder Werbung machen, noch durfte man irgendeinen empfehlen. Also wenn man einen Spezialisten gesucht hat, da gab es ja immer nur den Trick, die Rechtsanwaltskammer anzurufen und zu sagen, naja, wenn für ihre Oma wäre, wen würden sie nehmen? Weil die durften ja niemand empfehlen. Und wenn ich dann im Prinzip einfach in die gelben Seiten Verzeichnis Rechtsanwälte gucke und da steht Müller, Meier, Schulze, dann bleibe ich natürlich einfach schon wegen der Wahrnehmung an Obst hängen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Begriff, dieser Name Obst da sogar einen riesen Vorteil bringt.
Ja gut, also ich sag mal, vom Wiedererkennungswert wird das sicherlich so sein, zumal der Name auch nicht allzu häufig ist. Und ich sag mal, die Zeiten, wo du halt immer wieder so schöne Abwandlungen deines eigenen Namens gehört hast, die rechne ich jetzt mal der Geschichte zu. Ne?
würde mich an deiner Stelle auch nicht so sonderlich treffen. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, warum du so diesen Erfolg hast. Ne? Jetzt mal wirklich abgesehen vom Aussehen. Also es gibt bei Sat.1 ja Frau Salisch, die ich wirklich gerne gucke, auch Herrn Holt. Wobei Salisch gucke ich eigentlich lieber. Das ist für mich juristische Comedy, um das mal ganz klar zu sagen. Das hat natürlich mit richtiger Juristerei wenig zu tun. Wenn die sich so vor Gericht im realen Leben gerieren würden, dann wäre schon ein bisschen witzig. Also für mich ist das Comedy, aber halt eine spaßige Comedy. Die hat auch da einen rumsitzen oder Holt, der auch keine Haare auf dem Kopf hat, aber der kommt für mich nicht rüber. Was bei dir, ich habe oft den Eindruck, bei dir könnte man auch sagen, der gehört zum Verein für klare Sprache. Du hast ja eine Ausdrucksweise, die ja nicht gestellst ist, nicht? Also wir könnten natürlich jetzt sofort auf Juristendeutsch umschalten, nicht? Also die berühmte Nummer mit der im Verkehr erforderlichen Sorge, bla bla bla. Genau. Ja. Aber das will ja eigentlich keiner hören und du bringst die Nummern echt auf den Punkt. Also ich könnte es jetzt nicht festmachen, aber ich höre so einen Satz von dir und denke dann immer, jo, passt.
Ja gut, also ich versuche dann schon deutlich rüberzubringen, wie es ist. Denn ich sag mal, wenn du jetzt da irgendwelche verqueren Formulierungen wählst, wie sie in Juristenkreisen üblich ist, dann macht das unter Kollegen durchaus verständlich sein. Aber das ist ja nicht mein Gegenüber, es sei denn, ich habe halt eben gerade einen Juristen oder einen Volljuristen gegenüber. In der Regel hast du es ja mit Leuten zu tun, die mit der Juristerei gar nichts am Hut haben oder die vielleicht sogar das erste Mal beim Anwalt sind und das erste Mal ein Rechtsproblem haben, was gelöst werden muss. Und denen muss man das schon dann in eigenen Worten auch rüberbringen und verständlich machen, worum es überhaupt geht. Also wenn ich denen jetzt einen Vortrag darüber halte, wie beispielsweise das Abstraktionsprinzip funktioniert, dann gucken die mich an wie die Postautos und sagen, nee, da können wir nicht mehr hingehen, das haben wir alles nicht verstanden. Ne? Und es geht dann einfach darum, den Leuten klarzumachen, also wenn das so und so ist, dann kommt für sie dann das dabei raus. Im ungünstigsten Fall kann dann das passieren und ich schätze das Risiko so und so ein. Und deshalb würde ich an ihrer Stelle die Finger davon lassen. Es sei denn, sie sagt, ich habe so viel Geld, ich will das jetzt probieren. Oder mir geht es wie so oft ums Prinzip. Na, das sind ja die Schlimmsten.
Na. Du hast ja, das ist übrigens eine ganz interessante Geschichte, als wir angefangen haben mit der Juristerei, da gab es ja ganz wenig Anwälte. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, damals hätte es in Deutschland 25.000 Rechtsanwälte gegeben, also relativ wenig. Die Zahl ist ja explodiert und früher war es in der Tat so, du bist zu einem Anwalt gegangen, hast gesagt, ja, ich will den verklagen, weil der mich über das Ohr gehauen hat oder wie auch immer. Und dann hat der Anwalt im Zweifelsfall, wenn er sich den Fall angehört hat, gesagt, lassen Sie, da kommt nichts bei raus, weil er sich das einfach leisten konnte. Heute habe ich den Eindruck, du musst, ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig, du musst eigentlich zu einem Anwalt gehen, der sehr erfolgreich ist und der deine Kohle nicht unbedingt braucht, damit der guten Gewissens sagen kann, lass uns die Finger davon. Da kriegst du aber dann wieder keinen Termin, weil wenn er erfolgreich ist, hast du natürlich den Laden voll. Also ich kann mich daran erinnern, als mein Vater damals, da hatte ich noch kein Jurastudium, gegen meinen erklärten Rat einen Prozess angefangen hat und ich habe gesagt, lass es. Und der Anwalt, ich kam da rein. Ich nenne keinen Namen. Ich sage nur, der Nachname war dem meinen ähnlich. Aha, okay. Der war dem meinen ähnlich. Zumindest du weißt wahrscheinlich jetzt, wen ich meine. Dem habe ich dreimal erklärt, er muss auf die Frist aufpassen. Da ging es um Garantiefrist-Geschichte. Will ich jetzt gar nicht in Intenso reingehen, weil unsere Hörer eh nicht verstehen. Aber ich habe gesehen, er macht einen satten Fehler und er hat das Ding an die Wand gefahren. So.
Ja, dafür hat er ja eine Haftpflicht.
Ja, aber eigentlich ja nicht der Sinn der Übung, ne?
Nein, gebe ich dir natürlich recht. Natürlich ist es der Sinn der Übung. Aber ich habe halt oftmals auch das Gefühl, dass die Leute, wenn sie zum Anwalt gehen, dann nicht so sehr über die Risiken aufgeklärt werden. Ne? Also, dass man denen dann jetzt sagt, wisst ihr, ich würde mir das jetzt wirklich mal überlegen, ich schätze das so und so ein, lass die Finger davon. Ne? Also, ich sage da den Leuten klipp und klar und sage denen noch, also ich kann ihnen guten Gewissens nicht zum Prozess anraten. Und wenn das jetzt mein Fall wäre, ich würde die Finger davon lassen, allein auch schon, um mir den ganzen Stress und die ganze Belastung, die für mich ja selbst auch damit einhergeht, weil ich mich dann, was weiß ich, Tag und Nacht damit befasse, wie geht jetzt der Prozess aus und so weiter. Für die Leute wird das ja oftmals zum Lebensmittelpunkt, genauso wie so Nachbarschaftsstreit. Ne? Und da würde ich sagen, komm, lass die Finger davon. Du hast dann zwar jetzt mal einen Faust in der Tasche gemacht, aber dafür hast du deinen Seelenfrieden und hast kein gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen.
Aber jetzt sei mal ganz ehrlich, ich habe in den letzten 2-3 Jahren auch so ein paar Sachen gehabt, wo ich eigentlich gesagt habe, da müsste ich eigentlich prozessieren. Schon einfach, weil es mir gestunken hat. Ja. Mir hat es gestunken, nicht zu prozessieren, weil da jemand wirklich mit mir oder eigentlich mit meinem Sohn so ziemlich den Affen gemacht hat und den hätte ich eigentlich mal richtig an die Wand gefahren. Aber ich habe genau diesen Satz dann auch im Kopf gehabt. Ich empfehle auch allen meinen Freunden, hört auf wegen 2 oder 3 100.000 Euro rumzuprozessieren. Hinterher geht die Nummer 50-50 aus, dann zahlst du die Hälfte der ganzen Hochzeit letzten Endes und du hast dich nur geärgert. Aber wenn es dich persönlich betrifft, brauchst du dann auch so 3 Tage, wo du sagst, nee, ich lasse es?
Also da muss ich dann auch wirklich überlegen. Ne? Und ich sag mal, das sind so Dinge, die ich auch ungern selbst entscheide oder mir alleine nur Gedanken drüber mache. Denn ich sag mal, du bist natürlich in eigenen Angelegenheiten immer der schlechteste Anwalt. Das ist einfach so. Dafür bist du viel zu sehr betroffen. Also da spreche ich dann zumindest mit einem Kollegen oder wenn es, ich sag mal, wirklich hart auf hart kommt, beauftrage ich auch einen anderen Kollegen. Ne? Also ich würde mich da auch nicht selbst vertreten, weil mir das einfach, da bist du mit Scheuklappen und das bringt nichts. Also da musst du einen anderen drüber gucken lassen, der dann mit dem notwendigen Abstand sieht und der dir dann auch was dazu sagt und dir eine ehrliche Einschätzung gibt.
Diese ganze Juristerei ist hier sowieso eine ganz gefährliche Sache. Es gibt ja ganz viele Leute und deswegen denke ich, also wir reden ja immer mal wieder darüber, dass wir ab und zu doch mal ein bisschen was radiomäßig dazu machen. Das werden wir auch machen. Also so unter diesem Aspekt, was ist der Unterschied zwischen Bauchgefühl und dem, was hinterher rauskommt? Nicht? Und Recht und Gerechtigkeit sind ja bekanntermaßen auch Unterschiede und. Aber da werden wir mal in Ruhe wirklich ein bisschen dran gehen. Ich entsinne mich da an einen Fall eines Kollegen, der bei der ARD arbeitete. Ein Kollege von mir, der nebenbei auch noch ein Geschäft hatte und der hatte auch einen Prozess und da hat er sich, kein Jurist, da hat er sich selbst vertreten, war erstinstanzlich, konnte ja hingehen und als er fertig war und seinen Antrag da gestellt hat, sagt der Richter dann zu ihm, haben Sie alle Anträge gestellt? Und da sagt er, ja, und dann sagt der Richter nochmal, denken Sie nochmal nach. Und irgendwann sagte der gegnerische Anwalt, jetzt ist es aber gut, Herr Richter. Der hat dann schlicht und einfach vergessen, einen Kostenantrag zu stellen. Das heißt, er hat den Prozess gewonnen, hat aber die Kosten an der Backe.
Das ist eigentlich ungewöhnlich, denn ich sag mal, über die Kosten muss das Gericht ja von Amts wegen entscheiden. Ich meine, es ist natürlich so, wenn eine Partei sich selbst vertritt, ist das immer blöd. Ne? Die meinen dann, naja Gott, ich werde jetzt zur mündlichen Verhandlung geladen, lesen die Hinweise nicht und alles, was ich vorzubringen habe, sage ich dem Richter jetzt in der mündlichen Verhandlung. Und dann ist das verspätet. Ja? Und deshalb ist es also immer ein bisschen unglücklich, sich selbst zu vertreten. Es sei denn, man verfügt über hinreichende Prozesserfahrung aus den ganzen Prozessen, die man schon selber geführt, verloren oder vielleicht auch gewonnen hat. Aber ich kann da wirklich nur jedem anraten, einen Anwalt aufzusuchen und einen anwaltlichen Beistand oder Rat einzuholen, um einfach zu wissen, wie gehe ich vernünftig damit um.
Sehe ich ganz genauso. Jetzt machen wir nochmal die Kurve zurück, weil ich meine, für unsere Hörer bist du der Franz, der bei RTL die wunderschönen Storys da zum Besten gibt oder zumindest versucht zu schlichten. Es soll jetzt wieder losgehen. Also RTL hat ja wohl beschlossen, diese Serie wieder ins Leben zu rufen. Wo geht denn die Tendenz hin?
Kann ich jetzt noch nicht abschließend sagen. Also das ist so, dass RTL jetzt wieder 3 Filme mit einem völlig neuen Konzept, also was heißt neues Konzept, das sind die Filme, die ich gedreht habe, allerdings anders aufbereitet, ab dem 17.06. ausstrahlt, 19.05 Uhr, unmittelbar nach RTL aktuell. Und weil da die Sendezeit eine andere ist, muss man sich natürlich überlegen, was macht man. Und es wird wohl so sein, dass jetzt 2 Fälle in einem Film, in einer Folge kommen. 3 Stück werden insgesamt ausgestrahlt, also 17.06., 24.06. und dann Anfang Juli noch, jeweils sonntags. Und die Fälle sind gut, sind hochinteressant. Ich verrate auch nichts über den Ausgang, also der Ausgang ist völlig offen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich bin gespannt, wie es von den Zuschauern angenommen wird, ob sie jetzt sagen, ja, also jetzt ist da vielleicht auch mehr Tempo drin oder jetzt haben wir uns doch mal wieder ein bisschen mehr oder mit der Sendezeit ist besser. Ich kann den einschätzen.
Was ich ja interessant fand, das war noch im vergangenen Jahr, oder man muss den Satz vielleicht anders anfangen. Anwälte oder Fachleute, die bei Privatsendern in Serien drin sind, werden in aller Regel von den sogenannten seriösen ARD-Medien ignoriert. So nach dem Motto, dass Klamauk-TV haben wir nichts mehr zu tun. Bei dir ist es interessanterweise so, dass dich im vergangenen Jahr SWR 3, nur immerhin ein sehr bekannter Radiosender in Deutschland, für mich die Nummer 1, nicht nur, weil ich hier im Sendegebiet sitze, aber ich finde es einfach gut. Ich finde auch andere gut, aber die sind für mich halt wirklich die Besten. Die hatten dich zu dem Problem mit irgendwelchen Streitigkeiten befragt. Ja, dann warst du jetzt...
SWR 3 hatte mich angerufen, da war ich gerade in Urlaub. Und da lief ja diese Geschichte Stuttgart 21. Und im Rahmen dieser Stuttgart 21-Sache, wo ja der Heiner Geißler dann eben die Schlichtung versucht hat, haben sie eben eine Einschätzung von mir haben wollen. Dann haben wir halt dann Festnetztelefonat, denn Funktelefonat ist immer ein bisschen blöd, Festnetztelefonat dann von meinem Urlaubsort ausgeführt und habe dann eben dann auch ein Statement dazu gegeben. Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt gerade auch in Verbindung mit dem Buch dann beim Südwestfunk hier Rheinland-Pfalz im Fernsehen gewesen bin, RBB, also Rundfunk Berlin-Brandenburg, da war ich in Potsdam. Und das sind nette Sachen, das sind angenehme Moderatoren. Also hier beim Südwestfunk in Rheinland-Pfalz hatte ich mit dem Herrn Seidler zu tun, der Martin Seidler, ganz angenehmer Moderator. Und bei RBB, das ist auch ein total netter, hat richtig Spaß gemacht, das war dieser Herr Pignatelli, die machen also auch immer so eine Sendung, die heißt ZIP, also zu Hause in Berlin-Brandenburg. Und das war richtig nett.
Ich habe auch den Eindruck, dass du halt eben von diesen anderen Anstalten auch immer mehr so als Experte ins Boot geholt wirst. Das ist natürlich, muss man ganz klar sagen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, denn das zeigt ganz klar, die nehmen dich wirklich ernst und nicht nur als wenn auch fachkundigen Darsteller, du bist ja kein Schauspieler, haben wir ja geklärt, aber die dich nicht als fachkundigen Darsteller in irgendeiner Sendung sehen.
Ja, das ist so. Also ich werde oftmals eingeladen, auch zu mietrechtlichen Themen, weil ich seit 1986 halt auch Mietrecht mache, also mit dem Thema wirklich vertraut bin. Und dann halt eben jetzt auch zu irgendwelchen Nachbarschaftsstreitigkeiten, nachbarrechtlichen Streitigkeiten. Unlängst hatte ich auch in meiner Eigenschaft als Strafverteidiger ein Interview mit SWR 4. Die hatten mich angerufen, als gerade der Fall Breivik anfing und wollten halt dann von mir mal eine Einschätzung haben oder wie man sich eben fühlt als Verteidiger, wenn man so jemanden verteidigt. Das war auch hochinteressant. Also das ist durchaus der fachliche Bereich, der da eine große Rolle spielt. Ne?
Also ich fand, das war jetzt, wir haben uns richtig nett und munter unterhalten, sind locker mittlerweile in der Nähe einer halben Stunde. Das heißt, wir müssen jetzt auch einen Cut machen, weil so die berühmten Formate, über Formate muss ich dir nichts sagen. Also irgendwo muss man dann aufhören. Aber ich denke, wir sollten uns ruhig jetzt schon verabreden, dass wir in 2-3 Monaten uns mal wieder unterhalten. Dann müssen wir ja nicht über unsere Zeit in der Schule reden, das können wir ja auf das alte Interview verweisen, sondern darüber, was sich im Moment so an Entwicklung tut. Ich finde nämlich, das ist hochinteressant und wir werden sicherlich auch ein paar einzelne Themen, die wir auch mal selber machen, nach dem Motto, was sagt dein Bauch? Ich habe immer so diesen wunderbaren Satz, da wirst du vielleicht auch drüber lachen, es geht jemand an die Tanke, wie man ja heute sagt, an die Tanke. Bei uns hieß das ja noch Tankstelle.
Naja, man sagt ja heute, ich habe Rücken.
Ich hatte Hals, also ich hatte Hals in einem Interview mit meinem Operateur, ich hatte Hals. Und dann tankt er und fährt von dannen und dann springt der Tankwart raus und schreit Diebstahl und aus dem Auto winkt der davonfahrende und ruft Unterschlagung.
Genau so ist es, denn tanken durfte er ja nur, ne?
Und das sind genauso die Sachen, wo ich denke, da sollten wir einfach mal ein bisschen was machen. Und das ist eine Geschichte, die können wir im Radio wunderbar machen. Und dann sagen wir immer, wenn Sie nicht wissen, wie er aussieht, gucken Sie bei dem Sender mit den 3 Buchstaben.
Genau so. Also vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht, lieber Michael. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir weitermachen.
Fände ich auch. Franz, und jetzt machen wir etwas, wovon unsere Hörer nichts haben. Wir trinken jetzt Kaffee und essen Kuchen.
Traumhaft.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.